verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet. Am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Hastetter von den Cruzadas de Santa Maria, diesmal wieder aus Freiburg. Heute zum Thema kleine Schritte. So wollen wir in dieser Sendung auch dem Thema entsprechend in kleinen Schritten voranschreiten. Tag für Tag betet die Kirche im Benediktus, wenn sie sich am Morgen zur Laudes versammelt, die Worte des ehrwürdigen Priesters Zacharias, des Vaters des Johannes des Täufers. Durch die barmherzige Liebe wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. Das Benediktus ist ein Lobpreisgebet auf den Gott Israels, der seinem Volk in Zukunft Heil schenken will. Ja, sogar noch mehr, der sein Volk selbst besuchen will. Dieses Licht aus der Höhe, das Zacharias visionär im Gebet schaut, hat zwei unterschiedliche Wirkweisen, gemäß zweier verschiedener Personengruppen, die Zacharias am Ende des Benediktus nennt. Da ist eine eher statische und eine zweite mehr dynamische Gruppe. Die einen sitzen und die anderen sind in Bewegung. Diejenigen, die als Sitzende beschrieben werden, befinden sich nach den Worten des Zacharias in der Finsternis, im Schattenreich des Todes. Ihre Unbeweglichkeit ist ihnen zum Verhängnis geworden. Und nun soll sie das aufstrahlende Licht aus der Höhe zu neuem Leben erwecken. Ihnen, die da sitzen, soll das Licht leuchten. Es soll ihre Finsternis hell machen. Und, was der biblische Text so nicht mehr ausdrücklich sagt, aber sicher meint, sie aus dem statischen, rein passiven Zustand des Sitzens herausreißen. Sie, die da sitzen, gleichen untätigen, trägen Fliegen, die sich in der Dunkelheit nicht mehr vom Fleck bewegen. Tritt aber eine Lichtquelle an sie heran, schwirren sie auf und geraten in Bewegung. Das Licht macht ihrer Statik ein Ende. So ähnlich wie diese trägen Fliegen können wir uns die Menschen in der Stelle im Benediktus vorstellen, die da im Schattenreich des Todes sitzen, obwohl sie nicht näher klassifiziert werden. Für die Kirchenväter steht zumindest fest, dass diese Sitzenden eine Fessel hielt, die mit Christus aufgebrochen wurde. Aber stellen wir das noch ein wenig zurück. Die andere Gruppe, denen das Licht aus der Höhe leuchtet, sind Menschen, die sich bereits in Bewegung befinden. Diese Bewegung ist aber noch nicht zielgerichtet auf Christus hin, denn bewegen kann man sich in viele Richtungen. Die Schritte können, wie die Erfahrung des Psalmisten es lehrt, auch in die Irre geleitet sein. Zacharias preist die Liebe Gottes, die uns im Licht aus der Höhe geschenkt wird, um dieser schreitenden, schritthaften Bewegung eine Ausrichtung zu geben, damit unsere Schritte gelenkt werden auf dem Weg des Friedens. Auch das können wir uns noch einmal an den Fliegen veranschaulichen. Die trägen Fliegen erheben sich nämlich nicht nur alle von ihrem Platz, wenn ein Licht aufstrahlt, sondern fliegen geradewegs auf die Lichtquelle zu. Erst das Licht schafft ihrem chaotischen Herumschwirren eine zielgerichtete Bewegung. Nun hat aber Zacharias, vom Heiligen Geist erfüllt, in seinem Lobpreis nicht um die Lenkung von weiten Flugstrecken gebetet, wie es unserer schnelllebigen Zeit mit ihrer Mobilität vielleicht angemessener erscheinen würde. Nein, Zacharias betet um die Lenkung kleiner Schritte. Und dies geschieht nicht an irgendeiner Stelle in der Heiligen Schrift, sondern stellt den Schlussgedanken aus jener prophetischen Rede aus dem ersten Kapitel des Lukasevangeliums dar, die er, der stumm gewordene Vater des Vorläufers, 8 Tage nach der Geburt des Kindes anstimmt, als er Mund und Zunge wieder gebrauchen kann. Die kleinen Schritte sind gewissermaßen der Zielpunkt des Benediktus, des neutestamentlichen Hymnus schlechthin. So lohnt es sich, diesem Motiv der kleinen Schritte einmal etwas genauer nachzugehen. Der Schritt ist neben dem Ausdruck der Bewegung in der Heiligen Schrift auch ein Wegmaß. Die Bibel unterscheidet hierin zwischen einem Tagesmarsch, der etwa 40 Kilometer umfasst, einer Meile, etwa 1,5 Kilometer oder 1000 Doppelschritten, einem Stadium, das 185 oder 200 Meter sind, und dem Schritt für das Längenmaß von etwa 92 Zentimeter. Noch kleinere Wegmaßangaben sind nur noch der Fuß, ca. 30,8 cm, und die Elle mit 45,8 cm. Insofern fällt das Maß des Schrittes unter die ganz kleinen Wegmaße in der Heiligen Schrift. Aber was sind 92 cm bei den Distanzen, die etwa Abraham auf seinem Weg von Ur in Chaldea im heutigen Irak bis ins gelobte Land Israel zurücklegte? Was ist ein Schritt im Vergleich zu den Wegstrecken, die die heilige Familie überwand? Von Nazareth nach Bethlehem, von Bethlehem nach Ägypten und wieder zurück, von Nazareth nach Jerusalem und zurück. Und was ist erst ein Schritt bei der Wandertätigkeit Jesu? Hatte der biblische Mensch immerhin noch ein lebendiges Verhältnis zum Wegemaß des Schrittes, da die meisten Wege schreitend zurückgelegt wurden? Haben wir Menschen des 21. Jahrhunderts, die wir bei längeren Strecken auf mobile Verkehrsmittel wie das Auto, den Zug oder das Flugzeug zurückgreifen, und gar die Wegstrecke zum Mond und zu anderen Planeten in Raumfähren überwunden haben, den Bezug zu den kleinen Schritten oft gänzlich verloren? Was bedeutet uns noch ein Schritt? Was sind für uns 92 Zentimeter Wegstrecke? Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema kleine Schritte. Vielleicht lassen sich nun auf diesem Hintergrund, den wir gerade bedacht haben, das Wegemaß der 92 Zentimeter, die einen Schritt ausmachen, zwei Extreme in unserem geistlichen Leben besser veranschaulichen. Auf der einen Seite kennen wir das Streben nach dem Großen, nach der revolutionären, der weltverändernden Idee, nach einem weit entfernten Ziel. Diese Haltung ist nicht selten die Haltung der Jugend, die sich noch nach großen, bislang unerreichten ausstreckt, ohne vielleicht die vielen kleinen Schritte zu bedenken, die zu diesem Ziel führen. Und lässt es sich nicht schnell genug in großen Sprüngen sozusagen erreichen, stellt sich häufig Enttäuschung, Mutlosigkeit oder sogar Resignation ein, bevor überhaupt eine erste Etappe auf diesem Weg zu diesem Ziel überwunden wurde. Meisterhaft hat diese Erfahrung der Dichter Joachim Ringelnatz in seinem Gedicht »Die Ameisen« in Worte gefasst. In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. Meisterhaft ironisch wird die vermeintliche Weisheit der Torheit überführt. Der weise Verzicht auf den letzten Teil der Reise ist im Grunde höchste Torheit. Die große Australienreise, der Plan, scheitert schon vor dem Erreichen der Stadtgrenze ihrer Heimatstadt im östlichsten ihrer Bezirke. Die Richtung hätte gestimmt, aber die kleinen Schritte haben ihre Attraktivität verloren. Vielleicht haben die beiden Ameisen von den Flügeln ihrer fliegenden Artgenossen geträumt. Aber aufgrund ihres überaus gesunden Realismus brachen sie ihr Vorhaben ab und blieben in Hamburg wie eh und je. Der Traum vom hohen Ziel scheiterte am Glauben an die Macht der kleinen Schritte. Aber immerhin, diese Hamburger Ameisen waren aufgebrochen, hatten den festen Willen, ein fernes Ziel zu erreichen, wollten sich mit den Niederungen des Alltäglichen und Ewiggleichen nicht zufrieden geben, auch wenn sie dann schmerzlich auf ihre Ausgangsrealität zurückgeworfen wurden und weise auf das Große verzichteten. Da gibt es aber auch das Extrem auf der anderen Seite. Die Resignation, die Untätigkeit, die Erstarrung, die man als die eigentliche Weisheit im Gegensatz zur Torheit der Australien-reisewilligen Ameisen erachtet. Die Erfahrung hat gelehrt, sich keine so hohen Ziele zu setzen, die doch unerreichbar bleiben. Man kennt das Leben, man kennt sich selbst, man weiß um die Weite der Wegstrecken. Und da man sowieso nichts ändern kann, verfällt man in die Haltung eines abgeklärten stoischen Realismus. Weil man schon so sicher weiß, dass die großen Ziele Luftschlösser sind, macht man erst gar keine kleinen Schritte mehr. Es ist die Haltung der Hamburger Ameisen, die es sich nach dem Abbruch ihrer großen Reiseziele in Altona auf einem Grünstreifen in der ehemals reichen Fischersiedlung zwischen den prächtigen Altbauten gemütlich eingerichtet haben. Die Erfahrung ihrer schmerzenden Füße hat sie gelehrt, weite Wege, viele kleine Schritte in Zukunft zu scheuen. Erstaunlich still ist es um die kleinen Schritte geworden. Kein Dichter spricht von ihnen. Niemandem wollen sie so recht gefallen. Attraktiv sind sie für die wenigsten. Dem jugendlichen Aufbegehren sind sie zu langsam, dem abgeklärten Alter zu mühsam. Jene stete Aneinanderreihung von 92 und 92 und 92 Zentimetern. Die Macht der kleinen Schritte, die nicht nur das eigene Leben, sondern die Welt verändern können, war den großen Revolutionären und Weltveränderern hingegen sehr wohl bewusst. Sie waren überzeugt, dass nur mit kleinen Schritten sich etwas Entscheidendes verändern ließe. Ein Philosoph schreibt sinngemäß über Karl Marx: Marx hat die Welt nicht durch politische Betätigung in Vereinen verändert, vielleicht ein wenig durch seine Pamphlete und politischen Briefe, vor allem aber, indem er täglich über Jahre hinweg in die Bibliothek ging und dort sein Kapital schrieb. Buchstabe um Buchstabe, können wir sagen, fügte er aneinander, 92 Zentimeter und 92 Zentimeter, bis seine neue Weltlehre entstanden war, die den Sieg des Proletariats ankündigte. Die Durchschlagekraft der kleinen Schritte war freilich nicht nur den Kommunisten bekannt. Auch die Widerstandsbewegung der Weißen Rose baute auf sie. Der Münchner Professor für Zeitgeschichte Hans-Günther Hockertz hat dies herausgearbeitet. Er schreibt: Die weiße Rose ging davon aus, dass Widerstand im Kopf anfängt. Sie wollte eine Gesinnungsrevolution einleiten, die zum Handeln führen sollte. Die Wachgerüttelten sollten etwas tun. Die wichtigste Aktionsform sahen sie darin, Sand ins Getriebe zu streuen. In den Flugblättern benennen die Autoren in ihrem Aufruf zum passiven Widerstand neben der Sabotage in kriegswichtigen Betrieben viele Möglichkeiten des Sich-Entziehens bis hin zum Appell, bei Straßensammlungen nicht einen Pfennig zu geben, weil sich das Regime mit solchen Sammlungen Legitimität erschleichen wollte. Die Beispiele zeigen, so weiter dieser Professor, dass die Weiße Rose keineswegs nur zum großen Widerstand der riskanten Art aufrufen wollte, sondern auch zu dem, was Arthur Kaufmann den Widerstand der kleinen Münze genannt hat, der das Alltagshandeln betraf und nicht sehr riskant war. Nur eines wollte die Weiße Rose nicht gelten lassen, dass man gar nichts tun könnte. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir die genannten Beispiele noch einmal Revue passieren lassen, war ihnen allen gemeinsam, dass Untätigkeit weder die Welt noch das eigene Leben verändert. Auch im geistlichen Leben bedarf es dieser kleinen Schritte, ohne die man stehen bleiben und damit zurückfallen würde. Dazu gibt uns der große vietnamesische Kardinal Van Thuan, der von den Kommunisten 13 Jahre gefangen gehalten wurde, davon 9 Jahre in Einzelhaft, wichtige Ratschläge, die er einst auf alte Kalenderblätter geschrieben und aus dem Gefängnis geschmuggelt hatte. Auf einem steht: Nicht mit schnellen, hektischen Schritten, sondern festen, sicheren Schritts wirst du weit kommen. Begnüge dich nicht mit Vorwärtsappellen an die Welt, sondern du musst aufbrechen. Auf einem anderen steht: Konzentrierst du deine ganze Aufmerksamkeit auf jene Revolution, die in der Welt schon eingesetzt hat, oder ziehst du dich zurück in deine kleine Welt? Bringst du deinen Stein mit, so kleiner auch sein mag, zum Aufbau einer neuen Gesellschaft, oder bringst du nur negative Kritik mit? Und wieder auf einem anderen hat er geschrieben: Eine wirkliche Revolution, die alles zu erneuern vermag, vom Herzen der Menschen, das man nicht ergründen kann, bis zu sämtlichen Strukturen der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft dieser Welt, kann weder ohne den Menschen noch ohne Gott vollbracht werden. Sie kann nur durch den Menschen in Christus und mit Christus erfolgen. Engagiere dich im Kampf für eine. Für Van Thuan ist diese Revolution, von der er spricht und die nur mit kleinen Schritten erreicht werden kann, sowohl im eigenen Leben wie im Leben der Gesellschaft, die Revolution der Liebe Christi, mit der das Leben vollständig verwandelt wird. Sie ist eine Erneuerung im Heiligen Geist, die immer wieder neu beginnen muss. Auf ein anderes Kalenderblatt schrieb er aus dem Gefängnis: Man muss ständig nach Vervollkommnung streben. Du darfst nicht ausruhen, solange du heute noch nicht weiter kommst als gestern in der Vereinigung mit Gott. Du musst dir Folgendes einprägen: Sobald du stehen bleibst, geht es rückwärts und abwärts, beginnt dein Rückschritt. Liebe Freunde von Radio Horeb, heute zu unserer Quellgrundsendung: Kleine Schritte. gehen wir in unserer Sendung zu den kleinen Schritten noch einen Schritt weiter und wenden wir uns nun abschließend einer der großen Gestalten der Christenheit zu, die jene Erneuerung des eigenen Seins, die letztlich die Heiligkeit ist, wie John Henry Newman von sich selbst im Rückblick sagt, in kleinen Schritten erreicht hat. Am Ende dieser vielen kleinen Schritte steht Newmans Konversion. Der Neutestamentler und Newman-Forscher Marius Reiser spricht diesbezüglich vom längst erwarteten Schritt, den Newman im Oktober 1845 mit seinem Eintritt in die katholische Kirche vollzog. Newmans Leitthema, das ihn viele Jahre getragen hatte und worauf er fest vertraute, war: Die Wahrheit wird sich durchsetzen. Dieses Durchsetzen geschah aber nicht in einem einzigen Augenblick, sondern es gingen ihm viele kleine Schritte voraus. Einer der kühnen Schritte, die ihn dahin geleiten sollten, war die Bewerbung des damals erst 21-jährigen, in London geborenen Anglikaners um die Stelle als Fellow am Ariel College in Oxford. 7 Jahre später notiert er in sein Tagebuch und greift damit das Thema der kleinen Schritte auf. Und jetzt, in meinen Räumen im Oriel College, als ein Tutor, Gemeindepfarrer und Fellow, nachdem ich viel gelitten habe, langsame Fortschritte mache zum Guten und Heiligen und blind geführt werde durch Gottes Hand, ohne zu wissen, wohin er mich bringen will. Reiser kommentiert: Viel gelitten, langsame Fortschritte zum Guten und Heiligen und blind geführt durch Gottes Hand. Das bleibt der Basso Continuo seines Lebens. Die kleinen Schritte, das langsame, aber beständige Fortschreiten im Guten waren die Voraussetzung für den unermüdlichen Gottessucher, sich immer mehr nach Gottes Willen auszurichten, sich mit jedem Schritt neu in einem unbedingten Vertrauen dieser Lenkung, dieser göttlichen Führung auszusetzen. Der Autofahrer weiß, wer sich mit einem Auto verfährt, muss viele Kilometer und oft weite Wegstrecken zurückfahren, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ein kleiner Schritt hingegen, der in eine falsche Richtung ansetzt, lässt sich viel leichter durch den nachfolgenden Schritt wieder ausgleichen und vor allem viel schneller. Insofern ist Newmans Leitmotiv des blinden Vertrauens, dass Gott die kleinen Schritte lenkt, ganz nahe am Schlusssatz des Benediktus, mit dem wir unsere Sendung begonnen haben. Diese Spiritualität der kleinen Schritte, die sich vom Licht aus der Höhe auf Wege des Friedens führen lassen, hat bei Newman literarisch auch einen Niederschlag gefunden in seinem berühmten Gedicht, das er auf der Heimfahrt nach England, nach seiner Sizilienreise und der lebensgefährlichen Erkrankung gedichtet hat. Lied, Kindly Light. Hören wir es in der Übersetzung von Ida Friederike Garres. Führ, liebes Licht, im Ring der Dunkelheit, führ du mich an. Die Nacht ist tief, noch ist die Heimat weit, führ du mich an. Behüte du den Fuß, der fernen Bilderzug begehr ich nicht zu sehen. Ein Schritt ist mir genug. Ich war nicht immer so, hab nicht gewusst zu bitten, du führ an. Den Weg zu schauen, zu wählen war mir Lust, doch nun führ du mich an. Den grellen Tag hab ich geliebt und manches Jahr regierte stolz mein Herz. Trotz Furcht vergiss, was war. So lang gesegnet hat mich deine Macht. Gewiss führst du mich weiter an. Durch Moor und Sumpf, durch Fels und Sturzbach, bis die Nacht verrann und morgendlich. Der Engel lächeln glänzt am Tor, die ich seit je geliebt und unterwegs verlor. Liebe Hörerinnen und Hörer, die verschiedenen Beispiele von der unbesiegbaren Kraft der kleinen Schritte, die langsam zum Guten, zur Heiligkeit führen, können uns im eigenen Leben Ermutigung sein, selbst kleine Schritte zu wagen. Dann wird das Vorhaben, gut und heilig zu werden wie er, nicht mehr zu groß und zu weit erscheinen. Auf diese Weise werden wir nach und nach die Haltung der Hamburger Ameisen überwinden und unsere Bequemlichkeit, unsere Trägheit, unsere mangelnde Visionskraft hin auf hohe und große Ziele besiegen. Führ, liebes Licht, führ du mich an. Ein Schritt ist mir genug. Aber es gibt auch die Momente, da scheint uns das hohe, hehre, große, heilige, trotz unseres guten Willens, mit den kleinen Schritten beginnen zu wollen, so weit weg von unserer eigenen armseligen Realität zu sein, dass wir es kaum wagen wollen, es anzugehen. Das Vorhaben scheint uns zu groß, zu weit. Und weil wir nicht aufgeben wollen, weil wir nicht als Versager dastehen wollen, wollen wir erst gar nicht damit anfangen. Es kommt uns einfach zu unwahrscheinlich vor, dieser Anspruch der Heiligkeit, zu dem wir berufen sein sollen. Dazu kann uns abschließend ein Wort des damaligen Kardinals Josef Ratzinger helfen, dass er angesichts der zukünftigen, so unwahrscheinlich scheinenden Einheit der Christen im Jahr 1977 ausgesprochen hat. Er sagt da: Das Christentum beruht ja insgesamt auf dem Sieg des Unwahrscheinlichen, auf dem Abenteuer des Heiligen Geistes, der den Menschen über sich hinausführt und ihn gerade so zu sich selber bringt. Weil wir auf diese Kraft des Heiligen Geistes vertrauen, darum hoffen wir auf die Einheit der Kirche und stellen uns dem Ökumenismus des Glaubens zur Verfügung. Wir könnten diese Zuversicht für das Thema der heutigen Sendung so ausdrücken: Weil wir auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen, auf den Sieg des Unwahrscheinlichen, darum wagen wir die Heiligkeit und gehen diesen Weg Schritt für Schritt. 92 Zentimeter und noch einmal 92 Zentimeter und weitere 92 Zentimeter. 92 um 92 Zentimeter.